Hallo, herzlich willkommen beim Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Mein Name ist Manuela Krause und ich hatte in diesem Sommer, als sich die Pandemie zwischenzeitlich mal etwas erholt hatte, einen Musiker zu Gast bei mir im Studio, dessen Arbeit ich sehr schätze. Sein Name? Panther de Prince.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis zu unserem Sponsor. Dieser Podcast wird unterstützt von Luit. Luit ist ein Mikrofonhersteller aus Österreich. Egal, ob du Audioanfänger oder Profi bist, Luit bietet Mikrofone für Studioaufnahmen, Live-Konzerte und Podcasting. Schau dich einfach mal auf ihrer Website um. www.luit-audio.com www.levitt-audio.com
Hendrik Weber, besser bekannt als Panther de Prince, wurde 1975 im hessischen Bad Wildungen geboren. Weber ist gelernter Tischler, hat aber, Gott sei Dank, irgendwann seinen Beruf an den Nagel gehängt, um seiner Berufung zu folgen und sein Hobby zum zentralen Wirken seines Lebens gemacht. Heute ist er erfolgreicher Komponist, Produzent und Konzeptkünstler. Sein Debüt als Panther de Prince erschien 2002 unter dem Namen Nowhere. Das zweite Studioalbum The Bliss von 2007 sorgte für großes Aufsehen bei den Kritikern. Das dritte Panther de Prince Album Black Noise, das ist die Platte mit den digitalisierten Naturgeräuschen, knisternden Sounds und Glöckchenklängen, die inzwischen als Genre-Klassiker gilt, veröffentlichte Hendrik 2010 bei Londons legendärem Label Rough Trade Records. Für dieses Werk erhielt er 2011 in Berlin den Echo, immerhin einer der bedeutendsten deutschen Musikpreise. In seinem aktuellen musikalischen Experiment übersetzt Panther de Prince die Kommunikation der Bäume in Klänge. Hierzu hat sich der Musiker mit den Klangeigenschaften verschiedener Hölzer beschäftigt und auch eigene Instrumente gebaut. The Conference of Trees heißt die Platte, die Anfang 2020 erschienen ist. Ich hatte das Vergnügen, mich mit Hendrik Weber alias Panther de Prince zu treffen und zu unterhalten und ja, für mich war es ziemlich interessant, seinen Gedankengängen zu folgen. Das ging so ein bisschen in konzentrischen Kreisen voran und war auf jeden Fall eine inspirierende und bereichernde Begegnung für mich. Warum? Das hörst du jetzt am besten selbst in dieser Ausgabe vom Schallwandler. Welche Beziehung hast du zu den Elementen?
Meine Beziehung zu den Elementen ist so gewachsen, sagen wir mal. Ich finde immer so ganz abgefahren, dass es ja in der tibetanischen Kosmologie noch das fünfte Element gibt, den Raum. Und ja, weil vorher gab es immer dieses, man redet immer von vier Elementen. Mhm. Für mich war das wie, so als der Raum dazu kam, ja, als der Raum dazu kam, war das wie für mich komplett. Obwohl ich jetzt nicht mich jetzt verorten würde in so einer tibetanischen Tradition, aber das hat mir total eingeleuchtet. Und da wurden wie diese Elemente lebendig. Und das war ein Punkt auch, wo diese Elemente wie in meinen Körper eindringen konnten, erst. Vorher waren die eigentlich nur so da und mir war eigentlich gar nicht so wirklich bewusst, ja, was. Auch wenn man das hat man dann vielleicht mal meditiert oder man weiß natürlich auch um diese basischen Kräfte, aber es gab auch einen Punkt, wo mir das dann so klar wurde, eben in so einer bestimmten Meditationstradition, wo man halt erstmal die Elemente durchmeditiert, bevor man sozusagen zum nächsten Schritt geht, was ich auch total sinnvoll fand und was total schön war. Aber so dieser Raum, der dann dazu kam, war wie so, jetzt können die sich wie ausbreiten, auch diese Elemente. So, und ich habe eine sehr starke Beziehung mittlerweile, deswegen auch, weil ich merke, wie sie in mir leben und wie sie im Klang leben auch. Wobei ich würde sagen, der Klang ist eben eher Raum und die Elemente an sich können sich dann halt eben auch ausdrücken in Klang.
Also meinst du jetzt zum Beispiel in deinem Fall dann mal hölzerne Sounds oder metallische oder Steine? Oder?
Ja, ich glaube, den Raum brauchen wir halt, damit sich der Klang ausbreiten kann. Und der Raum ist insofern das Element, mit dem wir spielen.
Muss ich glauben. Also Raum, finde ich, ist auch was in deiner Musik so total präsent ist. Ein Freund von mir, der macht Tonarme, ziemlich teure, und hat halt, ist so ein audiophiler Liebhaber, und der hat so neue Speaker, so riesige Hörner. So, und dann haben wir was darauf angehört, und das ist unheimlich, also da hört man nochmal viel mehr diese Vielschichtigkeit. So, und das finde ich halt wahnsinnig. Und das ist halt gerade bei deiner Musik so auch, wo die Sachen platziert sind. Also ich weiß zum Beispiel bei dem Stück, es ist dieser irgendwas mit Talking oder der danach, ich glaube, es war der Talking, da kommt immer da kommt immer so ein Sound, als wenn du sprichst, aber der ist nur unten links.
Ja.
So, das fand ich total merkwürdig, das war mir vorher gar nicht so bewusst. Also vorher habe ich den irgendwo gehört, aber ich dachte so, das ist voll komisch, der sitzt voll da unten links. So, oder ist das nur eine Empfindung, oder ist der tatsächlich so räumlich, hast du den irgendwo platziert?
Also es liegt daran, dass ich schon viel mit Kopfhörern arbeite. Ne? Und der Raum, also das ist so lustig, dass wir jetzt von den Elementen da gleich landen. Weil der Raum gerade am Anfang ja nicht so eine Rolle spielt, wenn du die Produktion anhörst, der kommt irgendwann so dazu. Der kommt nämlich in dem Moment dazu, wo man auch draußen aufnimmt. Und das ist ungefähr auch der Moment, wo mir klar wurde, dass das fünfte Element Raum ist.
Was meinst du mit draußen aufnehmen?
Also mit Field Recording.
Okay, ja, das
genau, auf einmal kommt halt dieser Space rein. Vorher habe ich natürlich auch viel mit Reverbs gearbeitet, die ich einfach quasi an- und ausmache. Das mache ich auch viel bei meinen Live-Sets, dass ich eigentlich einfach nur mit Raum spiele. Und zwar, das kann auch manchmal sein, dass ich eine Stunde lang Stücke abspiele und die einzelnen Teile dann natürlich auch da sind, aber dass ich eigentlich nur mit verschiedenen Räumen arbeite.
Und hast du dann vorher schon eine Vorstellung, wo im Raum was klingt, oder ist das ganz intuitiv, entsteht das dann?
Das ist ganz intuitiv, das ist nicht geplant.
Okay, was hätte ja sein können, dass du so, weißt du, wie so ein Baumeister schon so einen Plan hast.
Nee, bei mir ist das wirklich, es ist so, der Baumeister ist aber nicht der Baumeister, wie wir ihn kennen oder wie wir ihn denken in unserer europäischen Idee von mechanistischer 1 plus 1 ist 2.
Ah nee, so habe ich es auch nicht gemeint. Ja. Ich meinte Baumeister eher so viel weiter zurück, noch so in einer Zeit, wo Baumeister eigentlich eher noch sowas. Es gab halt die Handwerker und dann den Baumeister. Ja. Ne? Das war so der spirituelle Meister, aber der so eigentlich so ein Universalwissen hatte und den Überblick so über das,
so ein
das
bisschen,
Ganze.
Ja, genau, so ähnlich. Und es gibt tatsächlich auch Leute, die mir helfen. Also es gibt auch tatsächlich Leute, die, wenn du jetzt von dem Sound sprichst, dass der unten links ist. Es gibt ja auch mit Kassian Treuer arbeite ich ja viel zusammen, was die Produktion angeht. Aber auch was das Mischen und das Mastering angeht. Manchmal mache ich halt die Produktion selbst ganz zu Ende und gebe sie ihm zum Mastern. Manchmal macht er dann Stem-Mastering, manchmal gebe ich ihm auch Sachen zum Mix und dann macht er den Mix und wir geben es woanders hin zum Mastern. So. Das ist immer so ein bisschen Spiel von Stück zu Stück. Manchmal mischt auch jemand anders, wie jetzt Tobias Levin.
Und die haben dann auch selber Spielraum.
Also die haben auch selber Spielraum,
okay,
aber die
können
kennen
dann Vorschläge
natürlich
machen, also, und wissen, was du
genau,
machst, oder?
Genau. Es ist auch so ein bisschen so, die hören natürlich dann auch, also bei Tobias weiß ich, dass der sich sehr intensiv auch auseinandergesetzt hat, dann wie ich Sachen sozusagen mische und sich dann da auch so drauf einlässt, so auf diese
cool.
Sprache. So. Aber zurück zu dem Baumeister, ich sehe mich eher als so ein Hüttenbauer. Also als weißt du so.
Aber deine Musik klingt jetzt nicht nach so einer kleinen Hütte.
Das stimmt, aber so fühle ich mich. Ja, okay. Also ich fühle mich jetzt nicht wie jemand, der so ein Bauhaus-Dachstuhl irgendwo draufsetzt, sondern ich fühle mich immer eher wie so ein Afrikaner oder so ein, ich fühle mich eher wie so jemand, der einfach so mit der Archaik zu tun hat und so Äste zusammenbindet, als jemand, der jetzt so mit dem Maß so misst und so, obwohl ich natürlich auch Tischler bin und das natürlich auch sicherlich eine Rolle spielt.
Das wollte ich gerade sagen, also das spielt.
Aber so wie ich Tischler ist auch ein bisschen so, ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt so der super akkurate Tischler bin, sondern ich bin auch eher so derjenige, der dann so improvisiert. Wohl beim Tischlern fällt es mir am schwierigsten zu improvisieren, weil da habe ich dieses ganze Wissen.
Okay.
Während in der Musik habe ich jetzt auch Wissen, aber da ich das von Anfang an intuitiv gemacht habe und gar nicht mich auch alles, was mich ausbilden wollte in Richtung Musik eigentlich verachtet habe auf eine Art. Echt? Also den Vorgang, das Lernen.
Okay, ja. Also jetzt so klassisch, also wenn jemand sagt, jetzt mach doch mal, ja, lern doch mal Klavier oder irgend sowas.
Ja, genau. Nee, meine Mutter ist ja Klavierlehrerin, okay. Ist das abgefahren, aber die hat mich eben, sie meinte halt, ich war nicht zu unterrichten, das war nicht möglich. Also sie hat das versucht, meine Schwester hat komplett, meine Schwester spielt sehr gut Klavier.
Aber vielleicht auch gut, weil du hättest ja auch einen ganz anderen Zugang. Ne? Ja. Dann hast du nämlich dieses ganze Wissen und im Grunde genommen ist ja die Kunst, glaube ich, auch, sich von dem dann erstmal wieder zu befreien, um auch eigene Sounds dann zu finden oder eigene Klänge. Was war dann so deine Initiation oder was hat dazu geführt, dass du irgendwann praktisch das Tischlern hast sein lassen oder hast du es auch nie beruflich ausgeübt und bist dann zur Musik gekommen? Oder?
Naja, es war eher so, dass ich immer Musik gemacht habe, ne? seitdem ich denken kann eigentlich.
Okay, aber halt also, auf deine Art schon gleich elektronisch oder?
Nee, ich hab eigentlich am Anfang nur mit dem Flügel rumgemacht von meiner Mutter. Ich habe da halt Spaghettis draufgelegt und
okay. Hab
dann gespielt. Wenn sie nicht da war, das darfst du nicht hören. Der gute Bösendorfer.
Echt? Und dann so, aber die waren ja hoffentlich noch roh, oder?
Genau, die waren roh. Das waren rohe
so schön Spaghetti. Auf die Seiten, dann kleben
genau,
sie so
genau,
fest.
Aber da waren ja eben, das und das war auch, wir haben auch Geldstücke draufgelegt und Holzstücke
okay,
und alles
witzig. Mögliche. Naja, aber ich meine, so Leute wie John Cage haben auch alles Mögliche reingelegt, also hattest du da gleich
ja, ich habe das halt
anders Zugang.
Mit 5, 6 Jahren oder so haben wir halt da witzig. So Sachen gemacht, wo man dann so in der musikalischen Früherziehung ist und eigentlich alle terrorisiert, weil man irgendwie es nicht aushält, was sie da alle machen. Also war es bei mir, deswegen hat mich meine Mutter dann rausgeschmissen aus der musikalischen Früherziehung. Beziehungsweise hat sie es einfach nicht ausgehalten.
Aber es ist vielleicht auch nochmal schwierig, wenn jetzt, sag ich mal, ein Elternteil das Ganze übernehmen soll und dann bist du da mit anderen Kindern und.
Ja, total. Ich war einfach der totale Anarchist auch schon als Kind da. Aber ich habe total gerne im Chor gesungen, das weiß ich noch. Das war immer montags morgens hatten wir Chor in der Schule und das war eigentlich für mich immer so das Highlight, obwohl es viel zu früh war und ich auch oft verpennt habe. Aber das war so das Highlight. Und das Ganze mit dem Raum kommt, glaube ich, einfach auch genau daher, dass ich irgendwann angefangen habe, so, dass wir irgendwann beschlossen haben, mit Joachim Schütz aus Hamburg der hat mich irgendwann eingeladen, mit ihm in die Schweiz zu gehen und einfach so Archive zu bilden von Klängen. So, das war meine Idee, mit ihm zu sagen, komm, wir sind beide totale Wanderfans und Bergfans und beides Steinböcke und wir haben uns so gut verstanden jetzt in der Stadt und bei diversen rauschhaften Zuständen, dann gehen wir doch mal in die Berge und dann haben wir eben angefangen draußen Percussion aufzunehmen, so in den Wäldern. Und das hat mich dann eigentlich nie wieder verlassen, so dieser Moment, wo man dann nachher im Studio merkt, ich schlag gerade auf das Instrument, das klingt wunderschön und da hinten bellt noch ein Hund und hier knackst noch ein Ast und da hustet vielleicht noch jemand. Und was das so für einen Raum ergibt und was für eine Lebendigkeit. Und deswegen sage ich halt, ich fühle mich eher wie jemand, der so beim Musikmachen fühle ich mich nicht jemand, der mit einem Akkuschrauber irgendwie eine Schraube irgendwo reindreht, sondern beim Musikmachen fühle ich mich eigentlich eher so, dass ich aus Lianen gespannten Seilen irgendwie Stöcke zusammenbinde und dann so, obwohl ich nur am Computer sitze, aber so die Körperlichkeit, die dahinter steht, ist schon eher sowas, sowas. Also was Tänzerisches mit dem Material rumbiegen und so, anstatt jetzt sowas Zerschneidendes, Teilendes, weil ich auch gar nicht, also ich muss auch sagen, dass diese Erfahrung mit diesen ganzen Field Recordings auf eine Art auch überfordernd war, weil man hat so viel und dann auszuwählen. Aber man weiß eigentlich schon, das habe ich dann auch festgestellt, eigentlich schon während der Aufnahme, welchen Moment man braucht. Und dann hat es auch nicht mehr was Zerschneidendes, weil also sobald ich halt das Gesamte im Blick habe, wie du eben gesagt hast, so der halt so etwas baut, braucht im Grunde genommen so den Überblick und dann muss er halt schauen, wo die einzelnen Teile irgendwie herkommen. Und da muss ich einfach sagen, dass ich da weggekommen bin von diesem Zerteilenden, sondern halt eigentlich den Moment quasi so, wie so als das, was so rauswächst.
Mhm. Und woher weißt du dann, welcher von den vielen Momenten jetzt der eine ist? Also ist das,
ist
auch so ein Gefühl, genau, so in dem Moment, ja, was du hast, wo du merkst, ey, wow, ja, das ist es jetzt.
Genau.
Also weil es geht ja nicht irgendwie über den Verstand oder.
Nee, es geht auch nicht nachher im Suchen. Also manchmal geht es auch in so einer suchenden Bewegung. Wenn ich jetzt Remixe mache, dann bin ich ja eher in so einer suchenden Bewegung, durch so ein Material durchzufräsen quasi, ja, um dann irgendwann das Astloch zu finden, was man gerne benutzt für das Bild oder so. Aber da ist es dann so, wenn ich so Aufnahmen selber mache draußen, dann weiß ich eigentlich genau, welche Momente. Die sind wie in meinem Körper abgespeichert. Mhm. Die kann ich quasi immer wieder hervorholen. Und ich glaube, das macht halt so auch bestimmte Produktionen, glaube ich, für viele Leute so vielleicht, also es ist jetzt auch nur eine Spekulation von mir, aber zumindest ist es bei mir ja auch so, dass ich wie so eine Tür kriege in etwas hinein, weil das Momente sind, mit denen ich mich verbinden kann und wo du halt merkst, das sind fragile Momente. Und diese fragilen Momente sind meistens auch diese Momente, die diesen Raum öffnen. Deswegen sage ich halt so, sehe ich mich halt nicht so sehr der Moderne verpflichtet, auch wenn wir eine gerade Bassdrum haben bei Panther und das ja wahrscheinlich schon irgendwas mit Moderne zu tun hat, dieses Metrum. Aber dann muss man halt auch sagen, dass Rhythmen auch in der Natur sehr regelmäßig vorkommen. Die schwanken dann natürlich das hat alles Schwankungen, aber eigentlich ist es natürlich schon auch ein rhythmisches System. Auch eine Kosmologie hat ja sowas total Pünktliches eigentlich. Ja. Und so eine Bassdrum hat ja auch was Pünktliches. Aber manchmal ist es mir ja auch zu viel.
Dann wenn das die ganze Zeit so straight ist. Ich meine, du hast ja auch sehr viel unregelmäßige Rhythmen und Pattern da drin, die dann eigentlich dieses straighte, selbst wenn ein straighter Grundbeat drunter ist, auch wieder aufbrechen. Oder manchmal irgendwie dadurch auch so eine Spannung entsteht, weil das fast wie so Interferenzen dann gibt oder so. Ne? Also das macht es gerade spannend, dass nicht nur so unk, sondern dass da halt ganz viel anderes passiert. Und je nachdem auch, wie man gerade drauf ist, vielleicht bin ich gerade ein bisschen müde und brauche einfach nur mal kurz so einen anderen Puls. Aber vielleicht interessiert mich das gerade gar nicht und ich bin gerade eher so feiner unterwegs. Also es klingt ja so, als ob du, so habe ich zumindest jetzt verstanden, auch viel nach draußen gehst und da über Field Recordings da auch Klänge findest. Aber ich dachte, es ist doch auch so, dass man im Grunde genommen kannst du ja auch draußen nur das finden, was irgendwo in dir schon angelegt ist. Also es muss ja irgendwas in dir geben, dass überhaupt, dass du in Resonanz gehen kannst. Also und was mich da interessiert, ist eigentlich dieser Wechsel zwischen nach innen und nach außen gehen. Also ist das auch was du so bewusst machst? Oder sind diese Transitions, also diese Übergänge von innen nach außen, so wie ist das so? Ich habe die Frage nicht so klar formuliert, ne? Sonst kann ich es nochmal.
Nee, ich weiß aber schon, worauf ich hinaus will. Also ich kann das jetzt einfach mal anbahnen, was ich verstanden
habe. Okay.
Also es ist sehr berührend halt so, ne? Diese Momente, wo das Innen und das Außen verschmelzt. Und das sind halt auch Momente, die quasi das Ganze, ja, also das Leben lebenswert machen, würde ich sagen. So, und dass diese Verschmelzungsmomente natürlich auch eine irrsinnige Sehnsucht auslösen können, sozusagen. Also wenn das, was ich im Inneren spüre, was sozusagen etwas mit einer Harmonie zu tun hat, in dem alles aufeinander miteinander schwingt und klingt sozusagen, wenn ich das im Außen finde, was für ein erfüllender Moment das ist. Und das, wenn wir jetzt hier so in einem menschlichen Körper sind, man könnte ja auch sich dafür entscheiden, vielleicht einfach ein Klang zu werden. Das ist halt ein menschlicher Körper. Und dass dieser menschliche Körper halt sich schon auch freut, weil er ist ja nun auch mit Schmerz, hat er ja auch zu tun. Und wenn es diesen Moment gibt, wo dieses Außen mit dem inneren Bedürfnis nach dieser Ruhe, nach dieser Verbundenheit, wenn das, sag ich mal, in Alignment, also wenn sich das zusammenfindet, das ist schon, glaube ich, auch ein Moment ist, warum ich mit Klängen oder warum ich Musik mache, ist diese Verbindung, dass ich im Außen etwas finde, was in meinem Inneren erklingt. Und wenn ich es finde, dann ist es halt so, ja, dann ist man so den Tränen nahe ein Stück weit. Und das ist genau diese Fragilität, die auch den Raum öffnet, für mich zu sagen, ich gebe mich jetzt hin, sozusagen den Klang reinzulassen und mich auch erklingen zu lassen. Ja. Weil der Klang eben ja mich auch bewegt und ich bewege den Klang zurück. Also es ist ja auch so, das Resonanzprinzip ist ja nicht in eine Richtung.
Genau.
Und deswegen ist dieses Innen-Außen ja auch immer sozusagen eine Bewegung aufeinander zu und miteinander.
Wo man eigentlich gar nicht mehr weiß, was ist, ne? Wo was zuerst oder was weiß außen, was weiß.
Genau. Diese Interferenzen, die dann entstehen, auch, und das ist mir halt auch immer so ein totales Anliegen, auch irgendwie so total so eine kindliche Freude, irgendwie zu sagen, hey, guck mal, es stimmt gerade nicht.
Weißt du? Aber wenn du sagst, du hast eh auch sowas Anarchisches, ist das vielleicht auch eine
Weile. Ja,
umgekehrt suchen ja auch
ich
viele,
dem den das Fäusten so immer so perfekt wird.
Wenn die anderen auf einmal sagen, aber das stimmt doch nicht. Weißt du, die meine ganzen super precise Percussion-Freunde, wo ich dann immer sage, hey, aber spiel das doch mal nicht, spiel das doch mal jetzt. Drei Viertel und auf den vier Viertel drauf. Und dann gucken wir mal, wo wir am Ende landen. Mhm. Oder weißt du so, oder wenn man einfach auf den Ast schlägt und das ist, aber ja, es ist einfach, ich bin dann halt, ich esse das, es erfüllt mich dann auch mit so einem diebischen, also sowas, das hat sowas.
Ja, cool.
Die Trolle, deswegen, ich finde ja die Norweger, deswegen arbeite ich ja auch so gerne mit den Norwegern, weil die haben auch so einen Humor, die haben dieses Trollhafte, weißt du, so dieses, ich habe dir jetzt einen Streich gespielt, so dieses,
aber jetzt Kobalt gar nicht boshaft, aber
nicht boshaft,
sondern mit, genau. mit so einer schelmischen Freude,
genau,
irgendwie.
Genau, ne? Genau. Und die sind halt ja dabei auch noch sanfter. Wir Deutschen neigen ja so ein bisschen zu so einer Härte. Und also es, oder es ist jetzt so ein bisschen verallgemeinert, aber wir, in unserer Kultur ist es dann oft, hat das sowas.
Na, derb. Ich glaube, die deutsche Kultur ist einfach generell
ein bisschen derber. Genau. So rustikaler. Und auch da, wo ich herkomme, da in Nordhessen, fällt mir auch jedes Mal auf, wenn ich dann da wandern gehe und man kommt irgendwo an und wie man begrüßt wird und so, das ist immer erstmal so, wenn man dann länger in der Schweiz war oder länger in Brandenburg oder so, wo die Leute ja immer eher so, also in der Schweiz kommt es auch drauf an, aber da gibt es halt so, sage ich mal, so die Polaritäten sehr stark. Aber gerade in Brandenburg sind die Leute ja so sehr herzlich, also zumindest in der Gegend, wo ich jetzt wohne. Und dann kommt man da in Nordhessen und man kriegt echt so, erstmal so.
Aber es ist ja in Berlin, obwohl da sind inzwischen so viele andere, aber Berlin ist ja auch jetzt nicht für seine Herzlichkeit bekannt.
In Berlin nicht. Berlin nicht, aber da werden die Brandenburger ja sozusagen ab. Also da die Leute, die länger, die auf dem Land in die Stadt kommen, werden dann quasi verhärtet. Aber die Brandenburger auf dem Land sind ja wahnsinnig herzlich. Also die haben ja auch Lust auf Herzlichkeit. Es geht ja auch darum, auf was man Bock hat.
Das stimmt.
Also wenn du jemanden im Gespräch sozusagen dahin leiten kannst, dann ist es ja okay. Zum Beispiel eben war ich im LPG und ich versuche dann immer wirklich die Situation aufzulösen, wenn jemand so pumpig ist. Mhm. Selber pumpig werden ist manchmal ein Weg. Aber ich habe es nicht geschafft heute. Ja. Und habe dann gedacht, okay, wenn du so sein musst, sei so. Aber ist in Ordnung für mich. Aber ich muss mir das jetzt nicht mitnehmen in meinen Tag.
Nee,
so.
Auf jeden Fall, das stimmt.
Aber was ich damit sagen wollte, ist dieses Troll, dieser trollhafte Humor ist ja auch so ein bisschen Ausdruck von dem vielleicht. Mhm. So dieses so leicht pieksige, aber oder gegen den Strom oder so. Ich denke halt auch, wenn du so einen Stein ins Wasser schmeißt, das sind halt diese Interferenzen. Das ist auch total schön, sich anzuschauen einfach. Und irgendwie ist das ja auch so ein Zeugnis von dem, dass wir da sind. Vielleicht hat es auch damit was zu tun. So.
Das mit den Trollen, das finde ich eigentlich auch ein ganz gutes Stichpunkt, weil du arbeitest ja mit diesen Masken und jetzt, wo du das gesagt hast, die sehen, das habe ich vorher eigentlich nicht gedacht.
Stimmt, fällt mir auch zum ersten Mal auf.
Die haben auch so ein bisschen sowas trollmäßig norwegisches, aber es ist gar nicht absichtlich.
Das ist eine Riesentrolle.
Das ist gar nicht absichtlich.
Nee, ist gar nicht absichtlich. Aber natürlich hätte das natürlich alles eine Verbindung. Also es ist jetzt aber gar nicht so mit dem Hintergrund, ich möchte jetzt Trolle auf die Bühne stellen, aber es ist total lustig, weil, also ich glaube, so ein anderer Moment ist einfach auch dieses Verbundensein mit diesen archaischen Kulturen oder mit diesen mythischen Welten, die in Europa so noch existieren. Und ich fand diese mit den Trollen, fand ich großartig. Jetzt, ich glaube, ich mit 12 Jahren das erste Mal in Norwegen war. Ich war Also ich bin quasi wie, was war wie, wieder zu Hause ankommen. Mhm. Ne? Ich war mit meinem Vater im Urlaub, und also mit der ganzen Familie. Und das war echt so, ich habe danach eine Norwegen-Karte in meinem Zimmer gehabt und dann nachher mit diesem norwegischen Ensemble und so. Und es war ist alles so eine Richtung, wo ich auch gar nicht so genau sagen kann, was das jetzt soll. Mhm. Aber es war wie so, auch oder mit der baskischen Kultur jetzt, mit dem Chalapata, was ich dann selber gebaut habe.
Ist das das Instrument, was du hast, dieses große Hölzchen? Nee, das war irgendwas Russisches, ne? Mit diesen Metallscheiben dran. Ja.
Das Chalapata sind die Holzbalken. Mhm. Die Holzbalken, die. Es gibt das, ja, aber ich, mir ging es ja da so darum, auch so. Was so nah wie möglich an mir ist, so einen Klangkorpus herzustellen. Und da ist eigentlich im Grunde genommen der gleiche Moment auch wieder. Mhm. Zu sagen, ich habe irgendwie eine Vorstellung von einem Klang. Und ich gehe jetzt einfach mal los. Und dann bin ich irgendwie abends zu Sonnenuntergang, bin ich dann halt in so einen Steinbruch geklettert bei meiner Großmutter, die übrigens auch im Westerwald lebt, nicht in Nordhessen. Aber das wäre verwirrend gewesen, glaube ich, für die Zuschauer, wenn jetzt meine Großmutter auch noch aus dem Westerwald kommt, wo Dominik, also ich kenne, wir unterhalten uns immer über die gleichen Hochsitze. Wir kennen den halt beide.
Okay, gut. Nett.
Aber ich bin halt in Nordhessen aufgewachsen, war am Wochenende immer bei meiner Großmutter im Westerwald. Und da bin ich dann abends in den Steinbruch, weil da gibt es halt Basaltsteinbrüche. Mhm. Bin ich da reingeklettert und habe Steine abgeklopft und habe so gemerkt, ja, irgendwie so richtig finde ich hier meinen Stein nicht, aber habe ein paar mitgenommen. Und dann bin ich halt am nächsten Tag zu vom Freund von meinem Cousin gefahren, der Steinmetz ist. Mhm. Und hab dann halt gefragt, hey, kann ich mal hier deine Restkiste durchwühlen und so. Und hab dann da echt ganz toll klingende Sachen gefunden. Mhm. Ne? Und hab dann mit ihm auch schon so Pläne gemacht. Man könnte ja mal so eine 3x3 Meter Platte aus Stein irgendwo hinhängen und dann mit dem Hammer drauf und so. Und er kennt das ja tagtäglich. Und ich war so, oh ja. Und dann, klar, aber das sind halt dann so Ideen, die man nicht umsetzen kann. Mhm. Ich hab dann meine Kiste mit Steinen eingepackt. Die irgendwie so, und das sind halt so auch so die Momente, die ich halt so mag. Also so dieses, erstmal auch so dieses, ja, Eindringen in so einen Steinbruch nachts irgendwie, das hat ja auch sowas. Das ist schon auch so grenzwertig, sage ich jetzt mal.
Aber aufregend, so ein kleines Abenteuer.
Genau, also man muss da auch so über den Hügel rüber klettern und so. Also das ist genau, und so die Videos sind ja auch ein bisschen so, das sind auch immer so leicht kleine Abenteuerreisen eigentlich für
alle. Aber die haben auch voll so was Mystisches, finde ich. Also irgendwie, ja, das ist so was ich eigentlich, finde ich, so bei dir auch von Anfang an durchzieht. Ich weiß, ich dachte, so deine ersten, ich habe dich mal gesehen, da bist du hier in der, ich glaube, dieses Ungarnhaus war das, da bist du mal aufgetreten vor ganz vielen Jahren. Und da bist du noch mit dieser dunklen Kapuze so. Ja. Und irgendwie in dem Moment, so als du auch rauskamst, das hatte voll was so wie, weiß ich auch nicht, also auch so ein, das war wie so eine magische Handlung eigentlich, weil eigentlich du selbst als Person ja total, du warst eigentlich gar nicht sichtbar. Und dann sah man nur diese Umrisse mit dieser spitzen Kapuze, wo man natürlich auch einfach so Assoziationen hat, also was von so einem Mönch oder so, was könnte auch so magisch, also und irgendwie. Ja, weiß nicht, finde ich, dass das schon so, oder es ist zumindest was, es wirkt so, als wäre so ein bisschen so ein, ja, irgendwie so eine Magie, die sich so durchzieht. Ist das auch was Bewusstes oder eher so, also ich meine, spielst du mit diesem mystisch-magischen,
ich
oder?
Ich glaube, das war am Anfang erstmal nur so reine Unsicherheit.
Also zum Schutz, also ja, einfach um dich selber erstmal so
rauszunehmen. Es ist auch immer noch so, dass ich diesen Moment manchmal brauche. Auch mit den Masken ist ja das Gleiche. Aber das war natürlich für mich auch total cool, Mad Mike kennenzulernen in Detroit. Und der halt auch das ja voll durchgezogen hat einfach. Mhm. Und das war für mich total, ich war so, hey, so genau so geht's. Und so kann ich mich äußern überhaupt, wenn ich sozusagen wegkomme vom Subjekt. Dass nachher dann diese ganze Romantik da reinkommt, wo es eigentlich die Installierung des Subjekts geht sozusagen. Mhm. Das ist dann nochmal ein anderer Moment. Das ist ja auch nicht klar aufgelöst, ja, aber erstmal gab es diese Faszination für diese Maskierung und für diesen Schutzraum und diese Idee, ich will hier eigentlich gar nicht als ich stattfinden, sondern ich will hier stattfinden als eine Fantasie. Also dieses ganze, diese ganze Idee des Afrofuturismus, also ich will halt Science Fiction sein, sozusagen. Ich will die Vorstellung von dem sein, was ich in mir spüre und nicht das, was ich wirklich bin.
Und dann aber arbeitest du halt, das ist der schöne Kontrast, eben nicht mit so tatsächlichen Sci-Fi-Motiven, sondern bedient sich ja dann bei so ganz archaischen Sachen, ne, wo auch irgendwie man spürt, auch da ist irgendwas, ja, so was Altes, was in einem selbst anklingt. Also irgendwie ist einem das vertraut, man kennt das von irgendwoher. Also das triggert irgendwas an, so was so eher weit zurückliegt, so ist so mein Empfinden. Ich hatte noch eine Frage zu der Maske, weil ich dachte, also Schutz ist ja das eine, also ich kann da reintauchen und dadurch bin ich erstmal nach außen unsichtbar, aber je nachdem, was man für eine Maskierung aufsetzt, ist es nicht auch so, dass du dich dadurch wieder mit einer anderen Energie verbindest? Weil ich dachte, also das habe ich gerade mit meinem Freund, wir haben das diskutiert, also der kommt aus Tirol und da gibt es ja diese Pärchen, diese Teufel. Und dann meinte er, er war auch mal einer als Kind. Und das wusste ich, das fand ich total lustig. Dann hatte ich ihn gefragt, wie sich das angefühlt hat, weil der war zum Beispiel auch mal Messdiener. Und ich dachte, im Grunde genommen ist es doch egal, was du anhast. Du hast ja auch eine Kostümierung. Und er hat es dann so erklärt, meinte ich, aber guck mal, wenn du Messdiener bist, ist halt irgendwie so der Schwerpunkt anders. Dann ist so der Kopf und dann ist unten das irgendwie das Gewand. Und in so einem Teufel, so das ist so eine andere Energie. Und ich dachte, habe mich dann gefragt, ob das bei dir auch so ist. Also je nachdem, was du für eine Maske anziehst, ob du dann irgendwie hast du eine andere Ausrichtung oder spürst du irgendwie, dass dann zum Beispiel der Anarchist in dir besonders angetriggert wird oder irgend so ein, der sich dahinter so, weißt du, was ich meine?
Ja, total. Also ich bin da halt durch alle Welten gesurft, sozusagen auch durch alle spirituellen Welten. Also ich bin halt ja da jetzt mittlerweile so angekommen, also Elements of Light war ja so eine, auch so eine Bewegung in die andere Richtung, irgendwie sozusagen auf eine himmlische Ebene sozusagen,
also ätherisch,
sich zu bewegen auch, ne? Und auch so eine tiefe Idee an auch wegen mir Erleuchtung, ja, also durchaus. Aber ich merke halt, oder nicht aber, Punkt. ich merke halt, oder ich habe gemerkt in diesem Prozess, dass es halt, und da sind wir auch wieder vielleicht doch bei den Tibetern oder eben bei diesem eher schamanischen Weg oder so, wo es eben auch um dieses Einbinden dieser rohen Kräfte geht, die um uns herum wirken und die uns eben genauso beschützen, vor denen wir aber über jetzt, glaube ich, wirklich in einer Zeitenwende leben. Weil wir in so einer behüteten, beschützten Zivilisation leben und jetzt merken, dass diese rohen Kräfte uns am Leben erhalten. Mhm. Und wenn wir sie nicht einladen in unser Leben und in uns, wenn wir sie versuchen auszudissoziieren, wie man das in der Psychoanalyse oder in vielen Psychotherapieformen eben versucht, und dass das unsere Welt eigentlich so konstituiert auf eine Art, dass das sozusagen aussortiert wird. Mhm. Ja. Und das ist mir wichtig, klar. Das ist, glaube ich, ein ganz tiefer, also eine ganz tiefe Bewegung, seitdem ich sozusagen 5-6 Jahre mit Spaghettis auf dem Piano spiele. Ja. Wobei ich damals auch schon immer im Wald war und immer gegraben den ganzen Tag und Behütten gebaut. Und ich war halt mit den Bauernkindern, dann gab es die Lehrerkinder, ich war halt mit den Bauernkindern und mit den Lehrerkindern. Mhm. Dann gab es irgendwann einen Crash zwischen den Bauernkindern und den Lehrerkindern, dann musste ich vermitteln, weißt du so. Ich habe halt eigentlich immer mit den Bauernkindern gespielt, weil die waren halt wilder. Ja. Und bei den Lehrerkindern musste immer alles irgendwie so mit Regeln und so. Und mit den Bauernkindern ist man halt einfach losgesprungen. Aber die Lehrerkinder hatten dann so einen Tipping Point, wo sie dann komplett durchgedreht sind. Ja.
Wo ich dann mal wie wenn sie jetzt losgelassen.
Ja, genau.
Aber es ist auch klar, wenn man die ganze Zeit eigentlich so, wenn so eine Energie so blockiert wird, ne? Also wenn dann irgendwann zu viel ist, dass es dann ausbricht, ist ja auch total klar.
Genau, und das sind ja auch, also ich meine, das ist so die Bewegung, glaube ich auch. Was mich gerade total fasziniert auch, ist zum Beispiel Buto, also so, dass sozusagen die Idee, ein Tanz ist ein Gebet, aber ein Gebet, das Heilige oder diese Sphäre, die entsteht, wenn ich bete, ist nicht unbedingt dieses heilige, lichtvolle, sondern das kann eben auch das Dunkle sein. Und eben sozusagen auch sich klar zu sein, dass diese Wesen sozusagen in uns sind und sie zu integrieren und mit ihnen zu spielen. Und deswegen bin ich ja auch so ein Miyazaki-Fan, also weil er in seinen Filmen und in seinen Geschichten einfach so, da hat das Platz und das ist eher auch in der japanischen Kultur, finde ich. Also in dem, was ich jetzt kenne über den Buto-Meister, mit dem ich im Austausch bin, und dass es eben Platz hat.
Also meinst du, dass man so das Dunkle eigentlich auch integriert, oder?
Den Tod, ja. Mhm. Ja, also dass der Tod sozusagen einfach das, was wir beschreiben mit innen oder vorhin diesen Moment hatten von innen und außen, dass im Grunde genommen der Tod genau dieser Übergang ist und dass der konstant passiert jeden Tag in uns. Also mit Aufwachen, Schlafen gehen, genau. Mit Zellen, die täglich sich 7 Milliarden Zellen oder sich erneuern im Körper sozusagen jeden Tag. Und also so dieses Bewusstsein auch jetzt mit dieser Pandemie ist uns komplett abhanden gekommen in dieser stofflichen Idee von Welt und in dieser Idee von, sagen wir mal, ich konstruiere mir mein Universum aus dem, was ich jetzt weiß. Aber das ist halt viel zu groß, dieses Universum, um zu wissen, was wirklich am Ende dabei rauskommt. Mhm. Und das irgendwie wieder so einzusehen, ich glaube, dass darum geht es auch, wenn ich mir so eine Maske aufsetze, auch so dieses Loswerden dieser Kultur, die mich auch erstickt auf eine Art und Weise. Mhm. Wo ich das Gefühl habe, dass viele Leute eben von so einem Mindset erstickt werden und das Lebendige eben keinen Platz mehr hat. Und das ist, glaube ich, bei mir eine ganz starke Bewegung.
Fängt ja an, wenn man jedes Unkraut in seinem Garten rauszieht, weil da irgendwas wächst, was man nicht gepflanzt hat und irgendwie so eine Form immer, es geht so eigentlich mehr um die Form als um das, was da lebt, oder? Und das ist halt, das ist schon...
Und irgendwann platzt das, dann werden die Leute krank oder werden... Oder
sieht man ja auch.
Also ist mir auch, die können ja machen, was sie wollen, also sie möchten ja so leben, ich möchte da ja auch, das ist ja auch schön, so ein geordnetes Leben, das ist ja nicht so, ich finde das auch manchmal schön, ich versuche das immer wieder. Auch mein Leben zu ordnen und es macht auch Spaß, es zu ordnen.
Ja, klar.
Aber ich merke halt immer wieder, da fährt dann halt so eine Kraft rein, die ist halt so schöpferisch kraftvoll, dass dann alles auseinanderfällt. Mhm. So. Aber das ist auch genau der Raum, wo ich dann halt so in Hingabe einfach nur zuschauen kann und sagen, ja, ist schon gut. Am Ende kommt was aber raus. So. Und das habe ich so gelernt, auch über diesen Aufnahmeprozess. Eigentlich der Moment...
Du meinst bei Musik aufnehmen?
Ja, jetzt. Auch der Moment, wo man eigentlich denkt, scheiße, so, was machen wir hier eigentlich? Das ist schon wieder das. So. Und so, und auf einmal kommt dieses Blitzen, dieses Glitzern rein. So. Mhm. Und das ist wie so ein göttlicher Funke oder so ein Funke, den ich auch, wo ich auch nicht richtig eine Erklärung für habe, aber der sozusagen durchaus in diesen dunklen oder diesen Figuren auch sich zeigt, so für mich. Und der eben weit über sozusagen denkendes Vermögen hinausgeht. So. Also wir sind halt mehr als unser denkendes System.
Ich glaube, wenn man immer in diesem Mindset ist, dann ist es für viele Leute, glaube ich, total schwierig, überhaupt in so einen anderen Zustand zu kommen. Also was ja für viele ganz normal ist, dieses ich betrete einen Naturraum. Mhm. Und ich betrete ihn eigentlich in dem Moment nicht. Ich bin jetzt nicht hier so der Wanderer, der da durchläuft und eigentlich quatschen wir und der ist halt um mich rum, sondern man ist eigentlich in dem Moment, wo man da ist, ist eine Verbindung da und du wirst ein Teil von dem Ganzen und bist nur noch eigentlich ein Staunen. So. Genau. Und ich glaube, dass für viele Leute das einfach, die kennen das nicht. Das ist total fremd.
Das ist aber genau auch das. Das ist der Punkt. Du kannst eben nur Kunst machen, die den Leuten dann, da können sie in ihrem Stuhl sitzen bleiben und machen halt den Trip mit, weißt du. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, das ist ja auch diese Sehnsucht, diese Sehnsucht nach dieser Verbindung. Ne? Mhm. Und für manche Leute, die können einfach diesen Schritt nicht machen und es ist auch in Ordnung. Aber weißt du, wenn du das bei dir bewegst, das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich das bei mir bewege, bewegt es was im anderen. Ich glaube auch, es ist total wichtig, dass die Menschen einfach in dem Moment bleiben können, wo sie gerade sind. Weil sonst ist es auch etwas, wo du sie müssen selber entscheiden. Weißt du? Und deswegen mag ich halt auch diese Kunstform so gern, wenn die Leute ein Ticket kaufen, weil sie entscheiden sich dafür, da jetzt mitzulaufen, mitzumachen. So. Und das ist auch ein Commitment. Und deswegen bin ich auch total dankbar für das, was ich machen kann. Weil alle committen sich irgendwie da so jetzt 1,5 Stunden oder 1 Stunde oder 2 Stunden oder 40 Minuten oder auch manchmal nur 20 Minuten, wenn ich so Akustik-Sets mache, da mitzugehen. Das ist ein Geschenk. Mhm. Also für mich ist es ein Geschenk.
Mhm. Ich meine, das ist ja auch ein Austausch, der dann stattfindet. Ja. Ist ja nicht nur so, die sitzen da so und du gibst und die nehmen alle mit, sondern es ist ja irgendwie, also dein Sound verändert sich ja auch mit jeder einzelnen Person, die wieder dabei ist.
Genau. Und mit dem Setting und mit dem Raum. Ja, und das ist total, also deswegen, ich kann einfach auch nur das mitnehmen und aufnehmen und irgendwie versuchen, damit zu spielen. So, ich glaube, das ist schon so, dass die Leute eh dann damit machen, was sie, also weißt du, so, man kann Angebote machen, die dann mit einsteigen, das ist halt ihre Sache, so, ne? Und diese Angebote zu machen. Ich habe es jetzt erlebt, auch wie dann auf einmal, wenn der Schalter dann fällt, wie er dann auch richtig fällt, weißt du?
Wie meinst du das?
Wenn jemand selber entscheidet.
Ach so.
Wenn du nicht sagst, jetzt lass uns mal spazieren gehen, sondern wenn du dann auf einmal merkst, hey, ich war gestern draußen und habe das und das gesehen, weißt du, wo du dann auf einmal denkst, wow, okay, jetzt weißt du jetzt so. Aber selbst dann zu sagen, so, hey, das ist dein Ding, so, aber natürlich irgendwie.
Also es geht doch um eine Begeisterung, ja, oder? In dem Moment, also Begeisterung total. Auch total im Sinne, wie das Wort wirklich vom Inhalt
absolut,
sagt. Also wenn ich selber begeistert bin, weil mich irgendwas total geflasht hat und es mir gelingt irgendwie, dass dieser Funke überspringt und bei jemand anderen irgendwas Ähnliches auslöst, dann ist es doch schon erfolgreich gewesen. Also weil das ist, glaube ich, auch das, was man manchmal fehlt, wenn du siehst Menschen, die eigentlich nicht, denen es nicht so gut geht, die so eher so matt sind, dann fehlt oft echt eine Begeisterung im Leben. Irgendwas, egal was. Es kann ja alles, es muss ja keine Musik sein, es muss auch nicht der Wald sein, aber irgendwas, wofür man brennt und wo man denkt so, wow, und wo du jedes Mal.
Und jeder hat das.
Ja, irgendwo, genau.
Jeder hat das halt und
manchmal
das
verschüttet im Laufe eines Lebens, je nachdem auch für was für einen Weg man sich
entscheidet. Ja, aber da sind wir wieder auch bei dem Thema, was uns angeboten wird hier, und welche Interessen bestehen an diesen Angeboten, so. Das muss man halt auch dabei mit betrachten und deswegen. Also deswegen auch diese Dankbarkeit, weil die Angebote, die wir bekommen, sind ja da und die finden ja auf dieser Ebene statt, dass wir auch quasi auf Bedürfnisbefriedigung, sozusagen auf dem untersten Level von Bedürfnisbefriedigung uns befinden. Ja? Und dass dieser Schritt zu sagen, andere Kulturen sind so reich an genau diesem sinnhaften Leben und wir können einfach nur versuchen, aus dem Leben, was wir führen, diese Sinnhaftigkeit wieder zu installieren. Und das ist diese Verbindung, wo dann die Kraft herkommt, die Lebensfreude, die Begeisterung, das ist der Geist. Ja, das ist halt diese Verbindung.
War das einer der Gründe, warum du dann praktisch auch dich dafür entschieden hast, nicht mehr in der Stadt zu leben, um dich mehr so mit dem Sinnhaften zu verbinden? Oder?
Also ich war ja jetzt auch, wenn man mein ganzes Leben anschaut, einfach jetzt 20 Jahre auf dem Land und 20 Jahre in der Stadt und dann.
Also es war genau ausgewogen, ja.
So, jetzt war die Bewegung halt wieder in die andere Richtung. Mhm. Ich kenne jetzt Leute, die sind Anfang 70 und die wollen unbedingt wieder in die Stadt.
Kann man auch verstehen.
Vom Land. So. Also man muss auch sich, glaube ich, klar verorten oder muss natürlich gar nichts, aber.
Aber es könnte helfen.
Aber es könnte helfen, die Lebensfreude zu fördern, wenn man sich klar verortet an einen Ort. Und dieses ja auch, das ist ja auch so ein Angebot, was wir jetzt gerade bekommen, irgendwie eben nicht Coworking von Hongkong bis Timbuktu über Rio de Janeiro zu machen, was ja eine Möglichkeit wäre. Was sicherlich auch sehr recht aufregend ist eine Zeit lang und auch inspirierend. Ich denke aber, dass diese Verbundenheit, über die wir jetzt gesprochen haben, diese Begeisterung, die anhaltend sozusagen eine Verbindung herstellt, dass die schon gebunden ist eben an einen Ort, so, und in dem man sich auch verbindet eben.
Ja, oder es können auch zwei Orte sein.
Es können auch drei, es können auch vier sein.
Ich könnte zum Beispiel dieses Spannungsfeld auf der einen Seite irgendwie in der Natur, auf dem Berg von mir aus oder im Wald und dann halt die Stadt.
Absolut.
Und mich da zwischen in diesem Spannungsfeld zu bewegen und immer je nachdem, was gerade, braucht auch,
Das hast du auch total, also ich, aber für mich ist es ein anderer Weg gewesen. Für mich war sozusagen diese Entwurzelung extrem schmerzhaft.
Und was hast du als Entwurzelung empfunden?
Ja, ich weiß zum Beispiel, ich habe mal eine Zeit lang einfach ohne Wohnung gelebt. Mhm. Ja. Also es war einfach.
Also jetzt auch nicht bei irgendwem mitgewohnt, sondern richtig genau, so draußen, also so, gelebt.
Nee, oder? Ich habe ja das auch, aber ich habe so überall übernachtet, wo es ging, wo ich gerade übernachten konnte. So. Mhm. Also das manchmal bei Freunden. Ich meine, ich war nicht arm, ja. Mhm. Also ich konnte auch ins Hotel gehen. Aber
du hast dich bewusst entschieden, so jetzt keine eigene Wohnung.
Nee, das ist einfach nicht entstanden. Es war so wie so verloren, so Momente von komplettem Verlorensein einfach so. Dass man nicht mehr weiß, was will ich eigentlich, wo soll ich leben, wie soll ich leben. Mhm. Und alles ruft sozusagen unangenehme Gefühle hervor, ja. Egal in welchem Setting ich mich sozusagen imaginiere, alles funktioniert nicht. Ja.
Und wie bist du da rausgekommen? Weil das kennen ja sicher auch viele, also dass man so phasenweise einfach verloren ist und nicht mehr weiter weiß.
Ich glaube, das ist einfach so.
Und vielleicht auch ein Teil des Weges, ja, dass man das so, also deren Weg auf der Suche ist. So.
Ich glaube, es geht auch wirklich da wiederum, also da sind wir wieder beim gleichen Thema. So. Also sicherlich schön, sich Hilfe zu suchen bei Leuten, die diese Situation auch schon erlebt haben, also die das nachvollziehen können. Mhm. Aber das Wichtigste ist, oder was ich erfahren habe, ist, dass es ein Umfeld gibt, was das nicht bewertet.
Also, dass du nicht gleich so dass in der Schublade
sagt,
dafür
genau,
gesteckt
dass jemand sagt,
so.
Was macht der denn jetzt da? Und so, das funktioniert doch eh nicht oder so. Also so dieses, also ich glaube, das ist das Wichtigste. Dass die Menschen Vertrauen bekommen zu dem, oder dass ich in dem Moment Vertrauen bekommen habe, wenn ich irgendwo angerufen habe und ich wusste, die Leute sind im Urlaub.
Dass die dann gesagt haben, ja klar, schlaf bei uns, weißt du so. Also das ist schon toll, wenn man, verstehst du, das ist so, das mache ich ja jetzt auch, machen wir auch so mit verschiedenen Menschen, die jetzt da so hier ankommen seit 2015. Mhm. Und die halt bei uns dann auch ab und zu einfach
anrufen und dann da wohnen.
Ja, oder die kennt man natürlich auch dann besser. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand irgendwie da, also so. Aber es sind natürlich schon Freunde, also es ist jetzt nicht irgendjemand, aber also ich will nur, was ich damit sagen will, ist so, dieses Verlorensein gehört auch, ich glaube, es ist so zentral, für wenn man so, sag ich mal, an die Grundfesten des Lebens sich wendet. Ja. Und das sieht man ja auch in vielen Künstlerbiografien, dass es diese Momente gibt.
Auf jeden Fall. Naja, und auch weil das der auch eigentlich, das ist ja so Teil des Weges auch, so sich, dass man, um sich zu finden, musst du dich irgendwie auch ein Stück verlieren und auch erstmal auch das loslassen, wo man herkommt. Ja. Mal so das sichere Nest verlassen und dann
schwimmen. Das ist ein schmerzhafter Prozess.
Ja, auf jeden Fall.
Auch so den inneren eigenen sicheren Hafen zu verlassen. Und das ist sicherlich Teil, warum ich so spielerisch mit diesen Wesen umgehen kann. Diese Naturkräfte, vor denen viele Menschen eben einfach Angst haben, in diesen Raum zu treten, weil sie eben mit dem eigenen Inneren konfrontiert werden.
Und was natürlich Angst,
was
also unangenehme Gefühle.
Und reflektiert über dieses Außen. Also ist jetzt nicht, dass jetzt Bäume auch immer was Freundliches sind, ist ja eine Errungenschaft. Mhm. Ja. Dass auf einmal allen im Bewusstsein ist, jetzt wir können Waldbaden machen, es tut gut. Mhm. Und es ist nicht so, wir gehen in den Wald und werden vom nächsten Säbelzahntiger gefressen oder vom Wolf.
Du erstmal die Götter besänftigt. Ich meine, früher sind die Leute gar nicht in den Wald reingegangen, wenn es gefährlich wurde oder auf den Berg.
Das ist
eine
zivilisatorische Errungenschaft.
Das
muss man auch mal, sehen.
Ja, das stimmt.
Es gibt immer noch Gebiete auf der Erde, wo man nicht unbedingt
einfach los
sicher ist im Wald. Ja.
Das stimmt.
Wo du genau wissen musst, wie du dich bewegst, damit der Jaguar nicht kommt. So. Oder was du machen musst, wenn er kommt oder so, das weiß ich, wüsste ich jetzt auch nicht. Ich kann da auch nur auf mein purstes Urvertrauen setzen.
Wahrscheinlich sich größer machen als er, das wäre so, aber der Instinkt oder der erste Impuls wäre wahrscheinlich eher, ich renne das mal so schnell ich kann.
Ja, eben, das ist die Frage. Ne? Oder
ob man überhaupt noch laufen kann. So.
Also das ist so
Muskelstarre, weiß man
nicht. Das ist aber so ähnlich, was abläuft, wenn du auf einmal keine Wohnung mehr hast. Mhm. Ne? Weil dann kommt ja auch so diese Panik oder so. Oder so, wie überlebe ich oder so, was ist wirklich.
Ja, aber eigentlich nur, wenn dein Verstand sich einstellt und das hinterfragt. In dem Moment, wo du dann einfach bei Freunden übernachtest, das ist ja überhaupt kein Problem.
Also, ja, aber diese Punkte gibt es ja immer wieder. Es gibt ja immer wieder, wo der Verstand reinhaut. Und eigentlich ist das auch das Problem, dass wir halt dann uns sozusagen diese Zustände über die Ratio konstruieren. Und das ist ja genau dieses mechanistische, stoffliche Denken, ist ja genau das eigentlich. Also nur was ich sehe, kann ich glauben und nur das gibt mir Sicherheit. Mhm. Wenn ich sehe, wenn ich die beiden Puzzleteile zusammenstecke, dann passt es. Es gibt mir Sicherheit. Und es ist ja auch so, aber die Welt funktioniert ja auch so. Und das ist ja auch auf dieser anderen Ebene genauso. Mhm. Nur kann man nicht alles mit dem Verstand herleiten. Und der Verstand steht halt auch oft im Weg, weil er ist ja installiert auch als Warnsystem. Mhm. Wenn wir die ganze Zeit gewarnt werden, Warnung, 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 Überleben, 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 ist ja total toll, dass wir das haben. Mhm. Dass sich das auch in der biologischen Entwicklung irgendwie so was entwickelt hat für uns. Mhm. Weil sonst würden wir nur reagieren und agieren. Ja? Also es ist ja total schön, dass wir reflektieren können und Entscheidungen treffen können. Und das ist natürlich total wichtig, auch klaren Verstandes an Sachen ranzugehen. Auch wenn man jetzt in diese Schwelle, die wir gerade irgendwie beschreiben, auch übertritt. Mhm. Ja, also da spielt auch der Verstand eine Rolle. Aber
oder alles zu seiner Zeit halt. Ne? Das so, genau, kann dir halt auch im Weg stehen, so, wenn du halt gerade eher musisch arbeiten willst oder eine Inspiration brauchst und dann irgendwie dein Kopf versucht, so irgendwie an irgendwas festzuhalten, findest du es ja wahrscheinlich auch nicht. Also
kann schon auch sein, kommt auch drauf an, genau. Es gibt ja auch Musiker, die ganz toll über den Verstand gearbeitet haben. Also ich glaube, jemand wie Xenakis oder so, der hat schon auch, also da kommt das so zusammen, ne? So. Aber im Endeffekt, genau, so dieser Moment des sich Hingebens ist zumindest jetzt in meinem Fall auch ein wesentlicher Teil des Ausschalten und das sich hingeben in diesen Fluss des Geschehens. Mhm. Ja.
Und dann kommt hinterher halt der Verstand wieder dazu, wenn du dann aus dem Prozess wieder in einem anderen Teil des Prozesses.
Ja. Ich würde, das sind auch nochmal zwei unterschiedliche Wege. Ich glaube, das eine ist auch der Weg des Performers, der halt sagt, so ich lasse den Moment geschehen und gebe mich dem Moment hin. Und der andere Teil ist der Moment des quasi klassischen, der Idee der Komposition und des Entstehen lassens von etwas, was für mich eben nicht getrennt ist, sozusagen. Also meine Arbeiten entstehen, also oder meine Arbeit ist schon zum Großteil eben immer auch mit körperlicher Bewegung verbunden oder mit diesem Moment von Loslassen. Mhm. Aber manchmal verliere ich mich natürlich auch es gab Zeiten, in denen ich sehr viel quasi gedanklich konstruiert habe und dann auch noch dieses Form von Loslassen oder dieses sich hingeben eben auch stattfinden durfte, aber dann gibt es dann auch manchmal ganz arge so Reibungen, dass diese beiden so miteinander nicht so ganz klarkommen. So.
Aber jetzt so zum Beispiel, wenn du live spielst, ist dann da auch Raum für Improvisation oder ist das schon eher so, das ist auch viel, was in dem Moment einfach passieren kann und jedes Mal wieder anders.
Also selbst wenn ich jetzt sage, ich war 60 Minuten, also wenn ich Play drücke und ein Set läuft 60 Minuten ab, bin ich mir sicher, dass jeder Moment anders ist. Das ist also die Frage, inwiefern, wie gesund das ist sozusagen. Mhm. Das ist genauso wie diese Muster, diese Schemata, in die wir uns dann reindrücken sozusagen, um etwas funktionieren zu lassen, ja. Und ich glaube, dass es halt nicht immer passt, dieses Schema, was wir denken, was das Schema wäre. Ja. Genauso wie jetzt mit den Medikamenten, die da irgendwie versucht werden zu entwickeln. Oder so, also weißt du, wo halt versucht wird, ein Grundmuster zu erstellen, was sozusagen auf alle Menschen dann. So, und das ist, glaube ich, das ist was, was ich zutiefst anzweifle, dass es etwas gibt, was für alle funktioniert.
Ich finde das auch unheimlich.
Dass man sagen kann, es funktioniert ein Stück weit in jedem Körper, weil unsere Biologie so ist, aber es gibt halt so viele Variationen von Wohlbefinden und von Idee, wie so ein Körper funktioniert. Es gibt so viele unterschiedliche Sichten. Und genau nach dieser Idee funktioniert eben auch der Körper. Also wenn ich denke, das ist ja so ein bisschen wie in der Kunst auch. Und dieses Erlebbarmachen von diesem Bereich, der diese beides zulassen kann. Ich glaube, das ist schön. Also auch, das ist ja auch das Schöne an Kultur, oder deswegen bin ich auch total dankbar, dass ich Anteil hatte an so einer Erziehung, so, aber gleichzeitig eben auch der Raum da war dafür, mich daran erfreuen kann, wie eine Pflanze wächst und wie alles um mich herum einfach passiert. so ohne dass ich irgendwas kontrolliere oder steuere. Mhm. So, und das ist eben bei den Auftritten schon so, dass ich merke, so, oh, jetzt kommt da wieder mein innerer Kritiker oder so, kommt der wieder vorbei.
Achso, der kommt dann auch, passiert ja, dann auch mal natürlich. Mit, während du auf der Bühne stehst, ja, steht der plötzlich wieder und sagt, was machst du da?
Oder ja,
was?
Guck mal, die tanzen gar nicht.
Okay.
Oder, guck mal, die Hälfte ist gegangen.
Oder? Okay, krass.
Klar, logisch, das ist natürlich, das ist ja logisch, das sind ja meine Berater, das ist ja mein Team. Ja? Wenn man die dann alle einsetzt, diese Stimmen, die da kommen, oder nicht einsetzt, aber sie eben auch respektiert, auch diese kritischen Stimmen, die bei mir auch echt recht laut sind. Ja? Also man würde jetzt denken, nach allem, was ich so erzählt habe.
Ja, genau.
Der Vernunftmensch ist bei mir ausgeschaltet. Nein, nein, der ist recht aktiv.
Okay. Eine Frage, die mir noch so brennt, ist, weil wenn man jetzt so deine Sachen hört, hat man ja das Gefühl, du hast eigentlich so dein, wie ist ein doofes Wort, dein Signature-Sound schon so gefunden. Mhm. Also es ist schon, man hört, dass es von dir ist, oder wenn du da, also bilde ich mir ein.
Ja, ja, ja.
Ich bilde es mir ein. Und meine Frage war, weil es ja schon so am Anfang so klang, dass auch diese Klangforschung für dich total wichtig war. Wie ist das inzwischen? Also ist das, oder welchen Raum nimmt dann jetzt in deiner Arbeit Klangforschung überhaupt noch ein? Also forschst du noch nach neuen Klängen oder ist es eher so, dass du hast jetzt so dein Instrumentarium und Sounds, die du toll findest und mit denen arbeitest du? Oder begibst du dich auch immer noch, bist du immer noch offen so für neue Sounds auf der Suche? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ist interessant, dass du das fragst, weil ich habe genau darüber gestern nachgedacht. Dass ich und ich habe lustigerweise nämlich Dinosaur Junior, die Band Dinosaur Junior. Da war ich nicht, also 14, 15 hat man die so total abgefeiert. Ja? Und ich habe so gedacht, was machen die eigentlich gerade? So,
habe ich sie so, noch?
Ja. Echt witzig. Ja, ich war tatsächlich mit Philipp Sollmann, mit Eftimin auf einem Konzert vor 4, 5 Jahren nochmal. Also. Es war grandios. Es war ein grandioses
Konzert. Wow, cool.
Es war echt, wir waren beide total weggeblasen. Wir sind zwar vor den Zugaben gegangen, weil es auch enough war. So. Also das Teenage-Herz war dann nicht, also es war aber so, wir haben es super genossen und die haben großartig gespielt. Aber worauf wir hinaus wollen, die Frage, die du gestellt hast, ist so, dass mir dabei aufgegangen ist, dass es wirklich Leute gibt, die ihr Leben lang ihr gleiches Setup benutzen, um Musik zu machen und darin aufgehen, in diesem Setup, da kommt man Pedal dazu oder da kommt man. Und dann habe ich sogar darüber nachgedacht, was für ein Wahnsinn an Setups ich in den letzten 15 Jahren auch gebaut habe. Immer wieder neu, um Live-Konzerte zu geben. Ich habe immer wieder komplett umgestellt. Die Techniker sind alle, ich habe die reihenweise in den Wahnsinn getrieben. Also Kassian hat wirklich viel mitgemacht. Auch mit seinem Mastering-Herz, das ist nicht leicht, wenn dann auf einmal einer ankommt und sagt, nee, ich spiele nur noch mit 2 Spuren. Und vorher hat er mit 16 gespielt oder so, aber jetzt muss es so sein, weil ich und so weiter. Es gibt ja immer Gründe, also bei mir gibt es immer pragmatische Gründe auch, warum ich ein Set, also dann will ich nicht mehr so viel schleppen oder...
Okay, also zuletzt sah das aber eher aus, als ob du schon einiges trägst, also diese...
Ja klar, für die Conference, also ich habe es jetzt ja dann so, irgendwann ist das so explodiert, ne? Und jetzt zurück zur Frage, so, also im Moment interessiert mich Klang eben hauptsächlich auch auf dieser Ebene, dieser Bereich hin zur Stille. Wo hört Klang eigentlich auf und was bedeutet das, wenn er aufhört? Und was passiert in diesem Zwischenraum sozusagen, wo das Leben entsteht? Ja? Das ist so mein Weg gerade und da bin ich wirklich tief am Forschen, also es ist jetzt nicht so, also ich studiere gerade Kraniosakraltherapie, biodynamische Kraniosakraltherapie, studiere ich seit 4 Jahren schon, muss jetzt aber noch 2 Jahre studieren, weil ich natürlich wie immer alles viel langsamer mache als alle anderen oder auch viel schneller, je nachdem wie man sieht. Und das ist ein recht intensiver Prozess.
Einfach für dich oder willst du praktizieren?
Erstmal für mich, aber ich praktiziere natürlich auch. Also ich praktiziere im Moment mit Freunden oder mit Leuten, die mit denen ich schon im Austausch bin oder die auch Interesse haben. Aber ich praktiziere auch, also habe jetzt noch niemanden behandelt, den ich nicht kenne. Und es ist ein wahnsinnig bereichernder Prozess. Und in dem Rahmen beschäftige ich mich sehr viel mit Klang auch, was Klang heißt. Und weil gerade bei der Biodynamik, also in diesem biodynamischen System, was ich da studiere, geht es halt genau darum, also um dieses sozusagen, wann eine Schwingung entsteht im Körper und wo. Und also das Grundprinzip ist eigentlich so, es gibt halt eine Bewegung in jeder organischen Masse, die ist 50 Sekunden einatmen und 50 Sekunden ausatmen. So könnte man das beschreiben. Mhm. Das heißt, alle Körper bewegen sich in diesem Rhythmus. Alle Menschen bewegen sich in diesem Rhythmus.
Okay, ja.
Also der variiert von Mensch zu Mensch. Und das ist natürlich total faszinierend. Und faszinierend dabei ist, dass sozusagen in der Stille, in der Stille, in dem Anhalten dieses Atmens, weil an diesem Atmen, an dieser Bewegung richten sich alle anderen Rhythmen aus. Mhm. Und das sind im menschlichen Körper eben circa 250 verschiedene. Es gibt aber eben diesen einen, der total konstant ist. Und da sind wir auch wieder beim Techno irgendwie. Mhm. Ne? Was man halt immer denkt, weil der Herzschlag ist ja ein Dreiviertel. Also wenn du mit dem Herzschlag spielst, bist du ja in einem ganz anderen musikalischen System. Und bist zum Beispiel im Baskenland bei Chalapata. Mhm. Also meine Klangforschung ist sozusagen so auch ein Stück weit jetzt so eine Verbindung hin in so eine Richtung, wo ja, wo ich nochmal richtig neu auch lerne, was Klang bedeutet und was er auch für eine Wirkung hat. So auf dieser ganz feinen Ebene von so Strukturbildung auch.
Oh, also, total interessant. Ja. Ich dachte gerade, wenn man sich da jetzt wirklich auskennt, was dann auch möglich ist, also in beide Richtungen, hell und dunkel. Aber es ist total spannend, also das ist toll.
Ja, und deswegen komme ich natürlich auch so ein bisschen zu dem Moment, wo ich sage, dass es in diesen Studien halt ein sehr starker Moment auch ist, sozusagen dieses Geschehen lassen. Und das finde ich eben auch in Bhutto. Das ist halt auch so ein System, was oder nicht.
Praktizierst du das? Also lernst du das? Oder?
Ja.
Ah, okay.
Ja. Also es ist ja auch eine Bewegungskunst im Grunde genommen, die halt aber auch diese tiefen Bewegungen halt mit einbezieht, die bei mir halt, wenn ich dann halt zurückschaue jetzt auch so die letzten 10, 15 Jahre, halt schon etwas ist, was mich immer begleitet hat. Das heißt, meine Klangforschung ist eigentlich auch dieser Moment. Aber am Anfang, wenn man so loslegt und auf die Bühne geht, hat es natürlich auch sehr narzisstische Züge und hat was sozusagen auch was. Ja, auch so die Klangforschung ist natürlich auch was so, um was zu zeigen oder um Menschen zu berühren. Und jetzt im Moment geht es natürlich auch noch um diese Berührung. Die Forschung hat sich sozusagen erweitert und in eine Physiologie auch hinein, in eine Biologie hinein, in so Fragen von, wie können wir zusammenleben, sodass wir nicht krank werden. Mhm. So, das ist halt für mich eine essentielle Frage. Und für mich ist halt nicht mehr die Frage, wie schreibe ich jetzt Musik, damit ich in den größten Konzerthäusern der Welt auftreten kann, ja. Wenn das gleichzeitig passieren darf, dann bin ich auch darüber dankbar. Mhm. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich mich danach ausrichte, sagen und so. Und das ist so schon eine Zeit lang so gewesen, also, dass man überlegt hat. Mit The Bell Laboratory hat man natürlich, wenn man mit Lars Peter Hagen ein Projekt plant, dann ist es natürlich so, dass man irgendwie das große Besteck möchte. Mhm. Irgendwie so. Und das ist jetzt im Moment auch immer noch etwas, was in mir lebt oder was auch Raum kriegt.
Mhm. Aber es ist nicht so deine Hauptmotivation.
Es ist einfach, es nimmt auch Raum in meinem Leben ein. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es eine meiner wesentlichen Motivationen ist, immer noch zu berühren und auch meine Reise mitzuteilen. Mhm. So.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis zu unserem Sponsor. Dieser Podcast wird unterstützt von Luit. Luit ist ein Mikrofonhersteller aus Österreich. Egal, ob du Audioanfänger oder Profi bist, Luit bietet Mikrofone für Studioaufnahmen, Live-Konzerte und Podcasting. Schau dich einfach mal auf ihrer Website um. www.luit-audio.com www.luit-audio.com
Ich möchte es einfach verbinden. Ich möchte auch die Kunst wieder anbinden an genau das, worüber wir die auch jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. An diese Verbundenheit, an diese Urkraft, an diese Rituale, die wir als Menschen gemacht haben, um uns die Welt zu erklären, um uns ein sinnhaftes Leben zu ermöglichen. Um in Liebe und Freude miteinander so zu existieren, dass wir uns nicht gegenseitig die Schädel einschlagen. und auch der Natur den Schädel nicht einschlagen, sage ich jetzt mal so. Weil das tun wir im Augenblick hauptsächlich. weil wir halt eine sehr twisted Idee haben von Mehrwert, der eben nicht mehr verbunden ist mit diesen Kräften. Und
ja, oder man geht halt in die Natur, aber eigentlich eher um zu konsumieren. Also es ist auch so dieses, ich gehe dahin, weil ich will was, ich will was von dem Wald, wenn ich jetzt dahin gehe zu baden.
Ich will noch besser funktionieren in dem anderen.
Genau, kurz mal die Instant-Erholung.
Selbst da bin ich vorsichtig zu sagen jetzt, ich weiß, wie es geht oder ich verurteile dich, wenn du dir einen Porsche Cayenne kaufst.
Weil, so habe ich es auch, so habe ich es nicht
gemeint. Also das ist gar nicht so, also ich bin da ganz fern von irgendwelchen, also jeder soll seinen den Weg der Freude gehen, soweit er das für sich kann, so. Und da habe ich auch, sage ich auch so, okay, aber wo ist wirklich der Boden dann, ne? Also was erzeugt es auch in dir? Das ist ja die eigentliche Frage auch. Was erzeugt mein Handeln in mir? Und das ist, glaube ich, schon so, auch was mich an dem Klangforschen jetzt bewegt, ist grundsätzlich, was erzeugt das in mir? Und je weiter ich in das einsteigen kann, was in mir erzeugt wird durch den Klang, kann ich auch eine andere Geschichte erzählen. Ne? Und je feiner ich das wahrnehmen kann, und das, was ich auch lerne gerade, ist in der Wahrnehmung noch feiner zu werden, dann trifft man auch bestimmte Entscheidungen. Und ich glaube, das ist so.
Und dann klingt es auch wieder ganz anders.
Klingt anders.
Deswegen auch die Menschen, die es hören, dann werden auch wieder anders berührt.
Genau, genau. Wo das landet, das ist auch nicht meine Entscheidung. Und wen das am Ende anspricht, kann ich auch gar nicht sagen. Ich habe jetzt auch neulich so einen Moment gehabt, dass ich gemerkt habe, es gibt ja ganz viele Vereinigungen. Es gibt Klangkünstler, es gibt die Komponisten, es gibt die neue Musik, es gibt dann noch, wen gibt es noch? Tonkunst. Mhm. Das habe ich neulich so festgestellt, wo habe ich das dann gesehen? Beim Musikfonds, genau. Mhm. Diese ganzen Vereine, die es gibt. Und ich war so völlig geplättet, das ist so komplett an mir vorbeigegangen, weißt du? Und daran habe ich einfach gemerkt, dass für mich der Weg einfach, also das finde ich dann auf einmal total spannend, wenn ich das entdecke, ja. Und jetzt hat es natürlich auch was in mir ausgelöst, sozusagen, wo verorte ich mich, aber diese Frage beschäftigt mich dann eigentlich schon wieder so sehr, dass ich eigentlich denke, nee, du hast ja schon, du hast doch deinen Ort. Du musst ja jetzt das nicht noch im Außen finden, dass dir jemand sagt, du bist das und das. Und das ist bei mir wirklich aber auch ein tiefer Konflikt, das muss ich wirklich zugeben.
Also das ist jetzt
wenn ich irgendwo aufschreiben soll, wer bin ich?
Dass es nicht so eine klare Schublade gibt, meinst du?
Wenn ich Beruf irgendwo hinschreiben soll. Mensch. Oder was soll ich, oder meistens schreibe ich natürlich Künstler hin, oder dann schreibe ich noch Musiker oder Produzent oder so.
Dass man es in so Worte fassen soll, weil es dann auch gleichzeitig wieder viel ausschließt, oder? Also es ist nicht alles drin, dem Moment, wo du sagst, also das kann ich total nachvollziehen. Man ist ja
trotzdem Teile davon. Also ich finde es auch nicht blöd zu sagen, ich trete dem BUND bei, weil das ist halt ein Teil von mir, möchte das unterstützen oder ich werde jetzt Teil des Vereins der Klangkünstler, weil ich möchte auch das unterstützen. So. Das ist eher so die Bewegung. Die
dann aber du willst dich trotzdem nicht auf das eine irgendwie
dann
festlegen.
Manchmal kriege ich dann halt die E-Mails von BUND und denke so, hey, seid ihr was? Hä? Für euch gebe ich Geld. Also sowas, so, das ist ja auch so dieses sich auf etwas beziehen ist ja auch immer sozusagen, also das ist dieses Resonanzprinzip. Ne? Ich wehe hinein und resoniere damit und es weht zurück sozusagen. Und das ist, glaube ich, schon auch so Teil des Weges gewesen, der meiner Reise mit Klang zu arbeiten, sich so viel Freiraum wie möglich zu erlauben. Und so wenig wie möglich auch immer wieder in die Traditionen einzusteigen, sich damit zu beschäftigen, aber eher eben, also ich habe ja auch eine Zeit lang in Lüneburg im Zentrum für Neue Musik studiert.
Echt? Okay.
Aber das sind da halt auch so Sachen, weißt du, da kommst du dann halt rein und dann weht da diese Tradition durch, man sieht diese ganzen tollen Instrumente und es ist einfach nur, man denkt nur so, wow, was für ein Abenteuerspielplatz. Und es war wunderschön. Aber gleichzeitig merkst du halt auch, ich will aber tanzen, ich will irgendwie mich ausdrücken, ich will irgendwie Party machen und so. Und so, also so einfach so auch diese Widersprüche einfach sein zu lassen und nicht zu sagen, ich muss mich jetzt entscheiden. So. Ich kann beides, es geht beides. So.
Ja, dich auch nicht beschränken.
Das, ja,
das,
genau,
klingt eigentlich ganz toll. Ja. So, also das schimmert bei dir so durch, dass du dich jetzt auch nicht so von außen in eine Rolle drängen lässt, weil die gerade gut funktioniert, sondern so, ja, dir, alle, dir alles offen lässt, genau, so was, was selber, ja, auch von dir...
Ja, weil es sind ja aber auch immer so quasi auch ökonomische Systeme, die sich daran aufhängen. Das ist ja auch okay und das ist ja auch wünschenswert, so dass man auch Gehör findet, dass es ein Adressat gibt. Mhm. So, dafür sind ja auch diese Kategorien da. Das finde ich auch völlig legitim. Also ich finde das auch auf eine Art schön, wenn sich jemand ausdenkt, ich werde jetzt der Verein für das und das. Super. Mhm. Aber ich denke dann gleich so, welchen Verein würde ich denn jetzt gründen? So, und dann
echt solche Fragen stellst du.
Ja, oder?
Lustig ausgerechnet.
Ja,
so Vereinswesen hätte ich das überhaupt nicht. Das wäre überhaupt nichts, was ich mit dir in Verbindung
gebracht hätte. Nee, aber ist ja auch lustig, weißt du, aber gleichzeitig denke ich ja auch drüber nach, wie ist Gemeinschaft möglich, ja? Und gemeinschaftliches Wirtschaften auch. Mhm. Also nicht zu sagen, ich übervorteile dich die ganze Zeit, weil, weißt du, so, das sind ja auch Fragen, die ich bin ja auch Unternehmer. Ich werde gezwungen, Unternehmer zu sein, ja? Das ist ja, wenn ich meine Kunst machen will, kann das, diese Freiheit, die ich mir erlaube, ist auch nur möglich, weil ich in einem neoliberalen Kapitalismus mich bewege.
Sonst bräuchtest du halt einen Mäzen.
Genau. Das hat ja auch was Schönes. Also es hat was Schönes und es hat eben aber auch eine Ethik. Und das ist ja auch das Problem, diese gelebte Ethik zu lernen, so als Künstler. Und das ist, glaube ich, so ein Thema, was mich halt auch jetzt so die letzten Jahre sehr beschäftigt hat, ist so, wie gehe ich auch mit den Leuten um, die so mit mir arbeiten, so, und dann fragt man sich schon, welchen Verein man denn jetzt gründet, wo die dann alle irgendwo, wo man irgendwie so miteinander wirtschaften kann, auch dass es gerecht ist, oder dass es fair ist und dass es aber auch irgendwie weitergeht, weißt du, nicht, dass ich am Ende halt nichts mehr da ist und man kann nicht mehr weiter irgendwas tun zusammen, so, und das ist ja, das sind schon so die inneren. Also deswegen auch, also welchen Weg wähle ich jetzt, ja? Also wähle ich den, ne? So, das ist ja schon auch so Teil der Kunst dann am Ende. Das muss man sich halt auch klar machen.
Na, dass halt jede Entscheidung auch dann einfach Konsequenzen hat.
Genau.
Und zwar egal, welchen Weg du nimmst, also der Weg.
Nee, auch diese Idee, man ist immer in diesen Feldern unterwegs, automatisch. Ja? Also du, wenn du, das meine ich mit dem Resonanzprinzip, auch wenn du so einem Verein beitrittst, bist in diesem Feld dann angebunden auch. Und das hat was total Bereicherndes. Mhm. Aber es kann halt auch sein, also man sollte halt sehr vorsichtig, achtsam sein, mit welchem Feld man sich verbindet. Mhm. So, ne? Und das ist auch so was, das habe ich echt bei Anna Halperin auch so, die ist da halt recht.
Wer ist das?
Das ist eine Tänzerin, eine Choreografin, okay, die so auch so zwischen den Welten unterwegs. Mhm. Also so, die ist die war auf der Documenta auf der letzten mit einem Raum, aber die macht eben auch so soziale, also sie hat in den 70ern und in den 80er Jahren hat sie dann in bestimmten Gebieten in L.A. Hat sie ja einfach Embodiment-Kurse gemacht und wo Leute dann, oder sie hat ganz verrückte Sachen gemacht, die haben Massenmörder dann gefunden über, weißt du, also sie ist sozusagen ja auch mit dem schamanischen Weg so unterwegs, aber sie ist eben auch total politisch, sozial und es geht halt um diese Life-Work, Artwork sozusagen, sorry, Art Life, ihre Tochter hat ein Buch darüber geschrieben, Art Life Band, also dieses Zusammenbringen, sozusagen das nicht konflikthafte Zusammenbringen des eigenen sozialen Seins mit der Kunst. So, das sozusagen, also das sind ja diese Konflikte, die wir alle so haben, auch wenn du mit Industrie zu tun hast, also mit einer Plattenindustrie zu tun hast und oder also ich meine, wenn du schon rausgehst und dann, der Biomarkt ist ja keine Zone, die frei davon ist.
Ja, das stimmt.
Das Einzige, und das, darum geht es mir irgendwie, diese freiheitlichen Zonen auch zu ermöglichen einfach so. Und ich finde das total wichtig.
Das wäre doch ein schöner Verein, die freiheitliche Zone.
Ja, genau, aber dann bist du gleich, dann musst du wirklich vorsichtig sein im Augenblick.
Ja, das stimmt.
Mit den Freiheitsrechten, dann bist du gleich.
Kommen die Brandenburger Trolle.
Ja, die können gerne kommen.
Aber die da so zerstörerisch unterwegs sind, vor allem fremdenfeindlich unterwegs sind, die wollen wir halt nicht mit antriggern.
Stimmt.
Ja, nein, aber das ist so das, was mich da umtreibt.
Mhm.
Und ja, und das ist natürlich auch, ja, es ist eben auch, dass die Sachen wachsen dürfen, so. Mhm. Dass man sich Zeit lässt und trotzdem eben aber auch eben so ein Bild hat davon, wie es sein könnte. Ne?
Mhm.
Und ich glaube, das ist das, was jetzt interessant ist. Und da, ja, innen und außen.
Mhm. Du hast auf jeden Fall eine interessante Ausrichtung und ja, bin gespannt, was dann so musikalisch als nächstes rauskommt.
Das ja, als nächstes kommen Formen von Stille.
Auf den Spuren der Stille, das sind wir hier jetzt auch. Wir sind nämlich fast am Ende dieser Ausgabe vom Schallwandler angelangt. Heute mit Panther du Prince. Und wenn du neugierig geworden bist, wie die aktuellen Klangforschungen von Henrik Weber zum Thema Stille klingen, dann schau einfach mal auf seiner Webseite vorbei. Da findest du in der Rubrik News immer aktuelle Meldungen, oftmals auch mit Videolinks. Also einfach mal stöbern unter www.pantherduprince.com. Shoutouts an dieser Stelle noch an Shitgrave Productions aus Berlin für die Sounds sowie Verified Picasso für diesen groovy House-Tune. Mein Name ist Manuela Krause. Danke für dein Interesse und fürs Zuhören und hoffentlich bis bald. Mach's gut!